Audiomax. Knallt euch das Hirn raus.
Eine neue Sendung von Audiomax, dem Campusradio auf Radio Darmstadt, beginnt. Und wir bieten euch prall gefüllte 60 Minuten rund ums Studieren in Darmstadt und Hessen. Natürlich ist und bleibt das Thema Studiengebühren aktuell. Martin Neuber hat bei Oliver Schöller vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung nachgefragt und einige interessante Antworten erhalten. Einen Kommentar zu dem Thema hört ihr von Silvia Meerschroth. Im Live-Interview stellen wir euch heute in dieser Sendung das Evenarie-Forum für deutsch-jüdische Studien an der TUD vor und wir halten euch mit den Hochschulnews im Campus Schlüter auf dem Laufenden. Solltet ihr parallel etwas surfen, so schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Unter www.audiomax-campusradio.de erhaltet ihr weitere Infos zu unseren Themen und könnt gesendete Beiträge runterladen. Aber jetzt stürzen wir uns erstmal ins Vergnügen. Radio von Studis für Studis. Herrin über Regler und Musik ist Silvia Meerschroth. Am Mikrofon begrüßt euch Judith Fender.
Thank you.
Seit dem Sommersemester 2001 gibt es das Evenari-Forum für deutsch-jüdische Studien, Technik, Natur-, Geschichts- und Kulturwissenschaften an der TUD. Die fachübergreifende Initiative von Angehörigen der TUD legt ihren Schwerpunkt auf das Gebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften, lässt aber auch wissenschaftsgesellschaftliche Aspekte nicht außen vor. Im Blick behält man dabei auch die Rolle deutscher Wissenschaftler und Ingenieure jüdischen Glaubens, nicht nur an der TUD. Im Studio begrüße ich nun den Vorsitzenden Herrn Prof. Dr. Andreas Hoppe sowie den Geschäftsführer Dr. Dirk Reitz. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Abend. Danke.
Schon die ersten Informationen über Ihre Initiative lassen einen aufhorchen. Fangen wir ganz vorne an. Das Evenari-Forum hat sich nach dem Biologen Walter Schwarz benannt. Können Sie uns kurz etwas über den Namensgeber erzählen?
Walter Schwarz wurde 1904 in Metz als Sohn einer deutsch-jüdischen Familie geboren. Alleine die Situation in Metz ist eine delikate Situation. Deutsche Juden in Metz im besetzten Elsass. Und nach 1919, das heißt nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, optierte die Familie Evenari für Deutschland und musste Frankreich verlassen, musste das Elsass verlassen. Evenari oder Walter Schwarz studierte zu dieser Zeit in Frankfurt Biologie, wurde später wissenschaftlicher Mitarbeiter in Prag und in Darmstadt. Und in diese Zeit fällt seine Emigration, seine Flucht, seine Vertreibung. Er wurde aus Deutschland nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen und wählte den Weg nach Israel. Und dort verabschiedete er sich von seinem deutschen Namen und nahm die hebraisierte Form des Mädchennamens seiner Mutter, Löwenstein, Evenari, an. Und daher erklärt sich sein Name.
Den Namen haben Sie jetzt übernommen für die Initiative des Evenari-Forums. Können Sie kurz erzählen, was Walter Schwarz bzw. Michael Evenari, wie er dann hieß, in seiner Zeit, also das waren so 60er, 70er des vergangenen Jahrhunderts, darf man ja schon sagen, für die TH Darmstadt damals noch bewirkt hat?
Walter Schwarz wurde einer der erfolgreichsten jüdischen oder genauer gesagt israelischen Biologen und Botaniker. Unter Rückgriff auf historische Bewässerungsformen, die Sturzwasserlandwirtschaft der Nabatäer, trug er sehr viel zur Steigerung der israelischen Landwirtschaftsproduktion nach der Gründung des Staates Israel bei. Seine Kontakte zu deutschen Wissenschaftlern, zu seinen Kollegen, wurden über seinen ehemaligen Habilvater, Professor Huber, in Darmstadt nach dem Kriege wieder aufgenommen. Es entwickelte sich zuerst einmal eine sehr persönliche Bindung oder Rückbindung von Evenari an seine ehemalige Alma Mater nach Darmstadt. Und diese wurde mit den Jahren auch institutionalisiert. Es kam zu gegenseitigen Besuchen, vor allem auch einem Besuch des Präsidenten der TU Darmstadt in den 70er Jahren in Israel und vor allem zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Michael Evenari im Jahr 1977.
Es gab aber damals, wenn ich das richtig verstanden habe, keine uni-übergreifenden Beziehungen zwischen den beiden Universitäten, sondern es war, wenn ich es richtig gesehen habe, ein bilaterales Verhältnis zwischen Doktorvater und Doktorand.
Es war etwas mehr als ein bilaterales Verhältnis, denn in dieses Verhältnis wurden sehr viele Kollegen, vor allem aus der Biologie, einbezogen, sodass zwischen dem Institut für Biologie und dem Institut für Biologie der Universität Jerusalem in Sdebokeh semi-institutionelle Beziehungen herrschten.
Die Beziehungen, die es überhaupt gab nach Israel, die scheinen eingeschlafen zu sein. Welche Ideen entwickeln Sie jetzt, um die wieder zu erwecken?
Also ganz eingeschlafen sind die Beziehungen nicht. Also es gibt zunächst mal auf der persönlichen Ebene von vielen Kollegen Kontakte nach Israel. Viele dieser Kollegen fahren auch immer wieder nach Israel. Also ich bin zum Beispiel im letzten Jahr dort gewesen während einer Informationsreise und habe mit einer ganzen Reihe von Kollegen gesprochen. Und wir suchen diesen Dialog selbstverständlich auch immer über unsere Vortragsreihen, die wir hier in Darmstadt anbieten. Also wir wollen es beleben.
Herr Hoppe, Sie haben jetzt die Vortragsreihen angesprochen, dann nehme ich das gerade mal dankbar auf. Was bieten Sie da an für Vortragsreihen und wer ist angesprochen?
Na, angesprochen sind zunächst mal alle Leute, die neugierig sind, sich mit diesem Raum und mit den Themen, die wir anbieten, zu beschäftigen. Es besteht natürlich bei allen Themen auch immer eine Verbindung zum Raum Israel, Wobei wir auch ein bisschen Wert darauf legen, dass wir nicht nur die israelische Seite betrachten, sondern auch die palästinensische Seite dazu nehmen. Das hatten wir in den vergangenen Vortragsreihen auch immer angeboten. Und wir hatten unter anderem eine sehr erfolgreiche Reihe, in der wir darüber nachgedacht haben, gemeinsam mit guten Referenten, wie ich finde, was wir durch das Dritte Reich verloren haben an klugen Köpfen, was andere Länder gewonnen haben. Dann hatten wir eine Vortragsreihe, die sich mit dem Thema Wasser beschäftigt hat, in einem sehr breiten Ansatz, im Übrigen nicht nur naturwissenschaftlich und ingenieurwissenschaftlich, sondern auch mit vielen geisteswissenschaftlichen, politischen, soziologischen Komponenten.
Da habe ich die Plakate Spannung, hängen sehen an der TU.
Das ja auch die Spannung ausmacht. Und das nächste im Übrigen, im nächsten Winter, und da bieten wir eben auch wieder den Dialog an über solche Reihen, wird sich befassen mit dem Thema Gewalt.
Das ist ja jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nichts Naturwissenschaftliches.
Oh doch, das ist, wir werden es auch von der naturwissenschaftlichen Seite her aufrollen. Also zunächst mit einem Vortrag von einem Evolutionsbiologen, Herrn Reichhoff aus München, der also reden wird über evolutionsbiologische Wurzeln und frühkulturelle Kontrollversuche der Gewalt. Dann wird es gehen über Naturgewalten. Also zum Beispiel zwei Physiker werden reden, einer, der eher für die Nutzung der Kernkraft ist, ein anderer, der eher etwas skeptische Standpunkte einnimmt. Und wir werden reden über Naturgewalten, Erdbeben und Vulkane.
Was hat das jetzt dann noch wieder mit der ursprünglichen Idee der deutsch-jüdischen Studien zu tun?
Das ist eine gute Frage. Die Themen, die sich entwickeln, die kommen aus der Gruppe der Professoren heraus. Die zeigen im Endeffekt unsere Neugier, etwas in einem breiteren Ansatz, Studium Generale, zu beleuchten. Allerdings immer auch mit einer Fokussierung auf Israel. Also wir werden versuchen, zum Beispiel auch den Gewaltaspekt im Nahen Osten zu beleuchten. Zu beleuchten, inwieweit religiöse Prägungen zu Gewalt beitragen oder nicht beitragen. Das heißt, diese Verknüpfung ist immer da. Und auch die Israelis reden ja, wenn sie über Gewalt reden insgesamt, nicht nur über ihren eigenen Bauchnabel, sondern häufig in einem etwas breiteren Rahmen.
Das passt jetzt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Und zwar würde ich einfach von Ihnen gerne wissen, inwieweit gesellschaftspolitische Aspekte, gerade im Hinblick auf die politische Situation im Nahen Osten und halt auch besonders in Israel, Palästina, in Ihre Arbeit mit hineinspielen.
Sind wichtig, sind sehr wichtig. Vielleicht jetzt ganz kurz und plakativ am Beispiel des Themas Gewalt wird es einen Vortrag geben von Frau Löw, hier von der TU, die ja Soziologin ist. Die wird reden über Geschlecht und Macht. Ja, und Geschlecht und Macht, denke ich, ist auch durchaus ein Thema, was im Nahen Osten eine Rolle spielt. Und von daher haben wir die Bezüge zu unserem Evinari-Raum, wenn ich den mal so nennen will, und ansonsten zu der allgemeinen Neugier an der Technischen Universität.
Wenn wir jetzt die Neugierde geweckt haben, der Hörer, wann und wo gibt es die Möglichkeiten, bei Ihnen mal in Vorlesungen, Ringvorlesungen, Seminaren vorbeizuschauen?
Also in Ringvorlesungen sind Studierende und Nichtstudierende sowieso immer willkommen. Wir freuen uns über jeden, der kommt, der auch mit uns diskutiert. Das ist in den letzten Jahren auch durchaus erfolgreich gewesen. Wir haben junge Leute erreicht in dem Dialog. Zum Zweiten bieten wir ein Seminar an, da kann Herr Reitz vielleicht noch gleich was dazu sagen, in dem Studierende aktiv mitarbeiten können. Und fürs nächste Jahr ist vorgesehen eine interdisziplinäre Exkursion nach Israel im September, die dann dieses Zusammenspiel zwischen Naturgeschichte, Kulturgeschichte und Politik beleuchten soll. Ja, also wir werden angucken, Geologie, ich selber bin Geologe, das ist das, was mich so ein bisschen antreibt. Herr Reitz ist Historiker, der wird etwas über Kreuzritterburgen erzählen. Wir werden uns mit Themen wie Wasserversorgung, Landwirtschaft, den politischen Konsequenzen und selbstverständlich den aktuellen Problemen des Nahen Ostens beschäftigen.
Das ist doch schon mal eine sehr schöne Aussicht. Herr Reitz, Sie könnten noch was sagen zu den Seminaren.
Nicht nur zu den Seminaren im Rahmen der Ringvorlesung, die im nicht existierenden Studium Generale der TU Darmstadt veranstaltet werden, können natürlich auch Scheine erworben werden. Im letzten Wintersemester wurden um die 20 Scheine erworben, also klassische Teilnahmescheine. Im Wintersemester lief bereits der erste Durchgang und jetzt im Sommersemester die Folgeveranstaltung zu einem Seminar zusammen mit Herrn Professor Battenberg vom Staatsarchiv, einem ausgewiesenen Kenner in Sachen Judaika, zum Thema die Juden in der vormodernen Zeit am Mittelrhein. Die Veranstaltung wird auch noch über das kommende Wintersemester hin prolongiert werden. Es sind derzeit 15 Studenten daran beteiligt und das Ziel ist es, zusammen mit den Studenten im Foyer des Staatsarchivs eine entsprechende Ausstellung über ihre Tätigkeit zu präsentieren.
Gibt es eine Möglichkeit, wir sind ja heutzutage interaktiv, sich im Internet zu informieren über Ihre Veranstaltung oder auch über das Evenari-Forum selber?
Sie finden unsere Aktivitäten bzw. auch den historischen Abriss über Michael Evenari auf unserer Homepage des Evenari-Forums, über die allgemeinen Links, Institutionen, Organisationen, Institute der TU Darmstadt.
Die Veranstaltung findet man die im Vorlesungsverzeichnis?
Die Veranstaltung finden Sie sowohl im großen Vorlesungsverzeichnis als auch angekündigt jeweils durch die lokalen Medien. Das Darmstädter Echo ist hier sehr kooperativ.
Gut, dann werden wir uns dieser Kooperation anschließen und versuchen,
vielleicht auch bekannter. Ja, letzten Hinweis. Googeln Sie unter Michael Evenari. Da werden Sie eine ganze Menge von spannenden Seiten finden und sehen, dass das ein hochinteressanter, neugieriger Mensch gewesen ist. Und es lohnt sich, sich mit ihm zu beschäftigen.
Ja, Sie beide scheinen genauso neugierig zu sein. Ich danke Ihnen für das Gespräch, hoffe, dass wir weiterhin öfter über das Evenari-Forum berichten können und denke auch, dass wir die Israel-Exkursion dann auch gut ankündigen werden.
Vielen Dank, Frau Fender.
Dankeschön, Frau Fender.
Tschüss. Tschüss.
גזלו את שנתי נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור מלוכה אל ביתי וגלים בדוח ים עולים בבחים למרומי אהבתי בואי קלה בירח אדום מול הים מפקד דמך בירח אדום מול הים דמי ודמך וגלים בדוח ים זועקים בדוח ים את שמך, את שמך, את שמך בואי קלה בואי קלה בואי קלה בואי קרבתך וקרבת הים גזלו את שנתי נשבה מן הים ותחדור מלוכה אל ביתי וגלים בדוח ים עולים בבית ים ממרומי אהבתי
Nora Boirachen hat mal ihren Bücherschrank durchgewühlt und hat für euch ein Buch gelesen, was sie euch jetzt vorstellen möchte, und zwar Frankenstein von Mary Shelley. Was das Buch zu tun hat mit der Burg Frankenstein oder was man überhaupt noch von dem Original Frankenstein weiß und hört, das hört ihr jetzt von Nora Boirachen.
Der resultierend aus dem Wunsch, Totes wieder lebendig zu machen, ein gruseliges, abschreckendes Monster erschafft, welches er aus Leichenteilen zusammenflickt. Kaum einer weiß jedoch, wer genau eigentlich die ursprüngliche Vorlage für den Liebling aller Schauergeschichten geliefert hat. 1818 erscheint die Geschichte zum ersten Mal unter einem anonymen Autor. 20 Jahre später erscheint Frankenstein mit dem Namen seiner Autorin, Mary Shelley. Diese hatte Frankenstein im Alter von 18 Jahren niedergeschrieben. Das Hauptthema der Gruselgeschichte ist die Verselbstständigung einer wissenschaftlichen Erfindung. Professor Frankenstein erschafft nämlich nicht aus Vorsatz ein Monster, denn eigentlich will er nur herausfinden, ob es möglich ist, tote Lebewesen wieder zum Leben zu erwecken. Als ihm das unerwartet glückt, muss er sich nun auch mit den Folgen seiner Erfindung auseinandersetzen. Und zwar spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem das Monster nach Rache an seinem Schöpfer sinnt. Weil es merkt, dass es in der Gesellschaft der Menschen nicht leben kann, da es von jedem menschlichen Lebewesen als ein Monster angesehen wird. Erst ab diesem Zeitpunkt wird aus dem gruselig anzusehenden Wesen auch innerlich ein Monster. Dieses Monster ist nun darauf aus, das Leben seines Schöpfers zu ruinieren, was ihm auch glücken soll. Mary Shelleys Schauergeschichte Frankenstein wird als der erste Science-Fiction-Roman gehandelt, in der Literaturwissenschaft aber eher als Vorreiter des Science-Fiction gesehen und als Gothic-Novel bezeichnet. Entstanden ist Mary Shelleys Werk in der Zeit der englischen Romantik. Die schlägt sich unter anderem in den ausufernden Naturdarstellungen nieder. Anders als der eposlastige Film à la Hollywood ist das Buch weitaus mitreißender und spannender erzählt. Die Tragik, die eine sich verselbstständigende wissenschaftliche Errungenschaft mit sich führt, wird zwar durch die Darreichungsform Gruselgeschichte abgemildert. Diese Abmilderung besteht darin, dass der Leser von Beginn an sich mit der Unwahrscheinlichkeit der Geschichte auseinandersetzen muss. Dennoch ist die Grundthematik immer noch auf unsere Zeit übertragbar. Denn gerade in unserer heutigen Zeit gibt es ja Diskussionen über moralische, ethische und wissenschaftliche Verantwortung in vielen Bereichen des Lebens. Meiner Meinung nach bringt aber die Geschichte von Frankensteins Monster heute niemanden mehr so wirklich zum Gruseln. Dennoch halte ich es für empfehlenswert und unterhaltsam, einmal die Urform des Gruselklassikers gelesen zu haben. Dies war für Audiomax Nora Boirachen.
Momentan ist richtig. Momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig. Nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay. Alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit. Unbeschwert und frei. Der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwant und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, rückenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit,
ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht und weil er lebt. Oh, weil er lacht, weil er lebt.
Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Heiße. Aber Haus, verzweifle nicht. Es gibt doch Audiobooks, das Darmstädter Campus-Magazin. Dann das Studium nicht zu fakultieren.
Mind. misery. One forgotten phone call and I'm deflated. And all these little defenses, how they fail to comfort me. Your hand pulling away and I'm devastated. Can feel so unsexy for someone so beautiful, so unloved for someone so fine. I can feel so boring for someone so interesting, so ignorant for someone of sound mind.
Welche unterschiedlichen Einflüsse verbergen sich eigentlich hinter der Einführung der Studiengebühren? Gab es da Interessengruppen, die man eventuell gar nicht so wahrnimmt, die aber dennoch entscheidenden Einfluss auf die derzeitige hochschulpolitische Entwicklung haben? Martin Neuber hat mit Herrn Dr. Schöller vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Europas größtem sozialwissenschaftlichen Institut, gesprochen und ihn gefragt, ob die Einführung der Studiengebühren überrascht hat.
Also ehrlich gesagt nicht besonders. Also wenn man es aufmerksam verfolgt hat, über viele Jahre hinweg, wie ich das getan habe, hat sich das seit spätestens Anfang der 90er Jahre zunehmend angebahnt, will ich mal sagen. Also Studiengebühren, auch wenn sie anders genannt wurden, auch in der Vergangenheit schon, waren bis Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre ein Tabuthema. Manche Politiker haben das zwar angesprochen, schon damals, aber sich damit dann doch immer in der Öffentlichkeit eine blutige Nase geholt. Aber seit spätestens Anfang, Mitte der 90er Jahre ist das anders und wird es zunehmend in der Öffentlichkeit salonfähig oder wurde es salonfähig und hat eben Eingang in verschiedene Bildungskonzepte genommen und ist zunehmend hoffähig geworden. Insofern war das jetzt keine große Überraschung, sondern hat sich über 10, 15 Jahre hin eigentlich zunehmend etabliert, will ich mal sagen, die Debatte über Sinn oder Unsinn von Studiengebühren.
Gab es da Institutionen oder Personen, die das besonders vorangetrieben haben?
Ja, also es gab seit Mitte der 90er Jahre eine Reihe von Bildungskommissionen, die zumeist stiftungsförmig waren, das heißt also parteinahe oder verbandsnahe oder unternehmensnahe Stiftungen haben Bildungskommissionen eingerichtet, in denen neue Bildungskonzepte entworfen und diskutiert worden sind. Und hier sind sehr enge institutionelle und personelle Verflechtungen zu beobachten. Also dieselben Leute, die in der Böckler-Stiftung, in der Bertelsmann-Stiftung, in der Böll-Stiftung gewesen sind, um nur die wichtigsten jetzt zu nennen, haben sich gegenseitig die Klinke in die Hand gedrückt und sich wechselseitig sozusagen befruchtet. Und insofern sind auch die Empfehlungen, die dann jeweils diese Stiftungen bis Anfang 2002 hat die Böll-Stiftung ihren Bericht herausgegeben. Diese Empfehlungen sind alle mehr oder weniger identisch und propagieren alle dasselbe Bildungsfinanzierungskonzept.
Sie haben ja eben auch schon die Bertelsmann-Stiftung genannt. In welchem Zusammenhang steht die denn zu dieser ganzen Debatte über Studiengebühren und Studienbeiträge?
Naja, da ist zuerst an erster Stelle zu nennen das sogenannte Zentrum für Hochschulentwicklung. Das ist eine Gründung, die auch Mitte der 90er Jahre fällt, also 1994, zusammen mit der Hochschulrektorenkonferenz und der Bertelsmann-Stiftung gegründet. Also diese beiden Einrichtungen, Bertelsmann-Stiftung, wie gesagt, Unternehmensstiftung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine halböffentliche Einrichtung, das ist das Interessante in diesem Fall und auch, kann man wohl sagen, Neuartige, dass sich so öffentliche Einrichtungen und diese privaten Stiftungseinrichtungen, dass sie sich zusammenfinden und so eine Institution wie das Zentrum für Hochschulentwicklung gründen, was seitdem sehr stark Einfluss nimmt, was insbesondere die Hochschulbildung angeht und die Reform der Hochschulinstitution angeht, insbesondere eben das Thema Studiengebühren sehr stark forciert.
Das Zentrum für Hochschulentwicklung wird vielen Studierenden bekannt sein durch das Hochschulranking, das die alljährlich rausbringen.
Richtig.
Was kann man denn über deren Arbeitsweise sagen, über deren Methoden?
Nein, das ist eigentlich ganz offensichtlich insofern, als dass sich diese Einrichtung selbst mal keinen Gefallen damit getan hat, eine ihrer ersten Untersuchungen oder ihrer ersten Rankings, die sehr in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt haben, bestand darin, vermeintlich darin, dass sie die Frage gestellt haben an die Studierenden, die da befragt wurden, ob sie denn für oder gegen Studiengebühren seien. So wurde es in der Öffentlichkeit dargestellt und dann hat mal jemand nachgeguckt und hat sich diesen Fragebogen angesehen und festgestellt, dass da eigentlich nur drei unterschiedliche Varianten von Studiengebühren abgefragt wurden. Insofern die Studierenden, die Befragten, dort gar keine Option hatten, ob sie für oder gegen, sondern nur für Studiengebühren, und zwar die unterschiedlichen Varianten gewesen sind. Und das spiegelt so ein bisschen die Seriosität, insbesondere die wissenschaftliche Seriosität dieser Rankings wider. Da gibt es viele Untersuchungen mittlerweile zu von anderer Seite, die insgesamt die Kriterien, die diesen Rankings zugrunde liegen, auch wenn es nicht so eklatant manipuliert ist wie in dem ersten Falle, mittlerweile machen sie das geschickter, in Frage stellen. Und grundsätzlich muss man sich natürlich die Frage stellen, welche Kriterien werden zugrunde gelegt? Da spielen Interessen immer eine Rolle, in diesem Falle die Interessen einer Unternehmensstiftung oder sagen wir die Philosophie, der spezifische Blick einer Unternehmensstiftung, die hier die Auswahl der Kriterien, die für solche Umfragen dann maßgeblich sind, ausschlaggebend sind. Und das ist erstmal legitim, nur man sollte es auch offen legen, damit man das dann auch entsprechend diskutieren kann, nicht? Ob es andere gibt, die da andere Kriterien zugrunde legen. Und das wird in der Regel nicht getan. Es wird ein Anschein der Objektivität erzeugt, den natürlich so eine Stiftung wie die Bertelsmann-Stiftung mit einem der weltweit größten Medienunternehmen im Rücken besonders gut in der Öffentlichkeit darstellen kann, alle Ressourcen und alle Möglichkeiten, die dazu notwendig sind, in der Hand hält.
Das CHE, also das Zentrum für Hochschulentwicklung, bezeichnet sich selber als unabhängig. Kann man das dann überhaupt noch unabhängig nennen, wenn das so eine, wenn eben diese Bertelsmann-Stiftung dahinter steht und im Grunde es eine klare Zielvorgabe gibt, in welche Richtung geforscht werden soll oder in welche Richtung auch publiziert werden soll oder gearbeitet werden soll?
Ja, ich halte das für albern, um es gelinde auszudrücken, weil das Zentrum für Hochschulentwicklung, wie alle anderen Ausgründungen der Bertelsmann Stiftung, es gibt ja noch eine Reihe anderer Ausgründungen, ich nenne jetzt nur mal das Zentrum für angewandte Politikforschung in München und andere mehr, diese werden ja von der Bertelsmann Stiftung und damit indirekt von dem Unternehmen finanziert. Die Bertelsmann Stiftung selbst muss sich natürlich auch wieder als unabhängig und tut das ja auch in der Öffentlichkeit darstellen, so bezeichnen, so nur so kann sie ihre Gemeinnützigkeit aufrechterhalten. Das ist ja sozusagen im Gemeinnützigkeitsrecht so kodifiziert, dass man nur als gemeinnützige Einrichtung akzeptiert wird, wenn man dem Gemeinwohl dient und eben nicht spezifischen Interessen oder gar Unternehmensinteressen. Aber faktisch, ich denke, das muss man dann sagen, ist es eine Unternehmensstiftung und verkörpert sie eine bestimmte unternehmerische Philosophie, die schlägt sich dort überall nieder und sie schlägt sich in der gesamten Ausrichtung nieder, die diese sie ist ja eine operative Stiftung, das heißt eine Stiftung, die gesellschaftspolitisch relevante Themen aufwirft, Projekte entwirft, sie begleitet und bis zum Ende führt und das alles in ihrem Sinne.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, was ist denn im Sinne von Bertelsmann dann oder von der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel? Also was sind die Interessen? Wie können die davon eigentlich profitieren?
Es geht darum, dass Bildungseinrichtungen unternehmerisch, betriebswirtschaftlich organisiert und strukturiert werden, bis hin zu den Inhalten, die da vermittelt werden. Die Bertelsmann Stiftung, um jetzt nur mal beim Bildungsthema zu bleiben, propagiert etwa eine Verkürzung von Ausbildungszeiten, nicht nur an den Hochschulen, nicht nur was das Studium angeht, sondern auch was die schulische Ausbildung angeht. Es geht um die basalen kulturellen Fertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen. Und alles, was darüber hinausgeht, soll dann sehr schnell an die jeweilige ökonomische oder wirtschaftliche Nachfrage ausgerichtet sein. Das macht vielleicht in einigen Stichworten deutlich, worum es dieser Stiftung geht, wenn sie von der Reform des Bildungswesens spricht und die initiieren möchte.
Das war der erste Teil des Gesprächs mit Oliver Schöller vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Auch im zweiten Teil wird sich dann alles über die Einführung der Studiengebühren und um die Veränderung des Bildungssektors drehen. Allerdings hört ihr diesen zweiten Teil nächste Woche. Es war ein Interview mit Herrn Oliver Schöller und geführt von Martin Neuber. Den zweiten Teil gibt es am nächsten Dienstag.
Love loves Love and more, yeah, any heart, not tough nor strong enough to take a lot of pain, to take a lot of fear. Love is like a cloud, pulls a lot of rain.
Aktuelles aus den Darmstädter Hochschulen. TU, FH und EFH.
Der Campussplitter vom 6. Juni 2006, zusammengestellt von Anne Rösch, verlesen von Judith Fender. Die Themen im Überblick: Vollversammlung der TU-Studierenden verabschiedet Resolution zu Studiengebühren, Media Day am HDA Campus Dieburg, Informationsveranstaltung zum Studium in Australien und Neuseeland am 8. Juni. Bei einer Vollversammlung auf dem Karolinenplatz vor dem Audimax haben sich am Dienstag, den 6. Juni, die anwesenden Studierenden gegen das Studienbeitragsgesetz der hessischen Landesregierung ausgesprochen. Genaue Zahlen, wie viele dort waren, liegen noch nicht vor. Mit nur 5 Gegenstimmen wurden die Pläne der Landesregierung abgelehnt und der AStA dazu aufgefordert, weiter gegen Studiengebühren vorzugehen. Zudem wird in der Resolution das TU-Präsidium aufgefordert, sich ebenfalls zeitnah für ein gebührenfreies Studium auszusprechen. Abschließend wird eine Diskussion über, so der Wortlaut, wirkliche Alternativen zur Bildungsfinanzierung ohne Studiengebühren gefordert. Der studentische Protest setzt sich in der kommenden Woche im Rahmen einer weiteren Großdemo fort. Am Dienstag, den 13.06., startet die Demo um 15 Uhr an der HDA, also der Hochschule Darmstadt, wo vorher ab 14.30 Uhr eine Vollversammlung stattfindet. Der weitere Weg führt dann durch die Innenstadt zum Karolinenplatz, wo es gegen 15.30 Uhr eine kurze Zwischenkundgebung geben wird. Der geplante weitere Verlauf durch die Innenstadt steht noch nicht endgültig fest. Für ca. 18.30 Uhr ist auf dem Karolinenplatz die Abschlusskundgebung geplant. Das Motto der Demo umfasst nicht nur den studentischen Protest, sondern bezieht sich auch auf die Themen der Unterrichtsgarantie Plus sowie auf die aktuelle Ausbildungssituation und wendet sich gegen den Sozialabbau bei der Polizei. An diesem Freitag, den 9. Juni, findet von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr der erste Media Day des Fachbereichs Media der Hochschule Darmstadt auf dem Dieburger Campus statt. 3 Ereignisse liefern die Highlights des Tages: die Unterzeichnung des Joint Agreement mit der irischen Partnerhochschule, dem Cork Institute of Technology, die Eröffnung des digitalen Radiostudios des Campus Dieburg und die Verleihung des Media Best Student Award. Weitere Informationen zum Media Day 2006 im Internet unter www.media.h-da/mediaday. In Zusammenarbeit mit dem International Relations Office der TU Darmstadt führt das Institut Ranke Heinemann eine Informationsveranstaltung zum Studium in Australien und Neuseeland durch. Die Veranstaltung ist offen für Studierende aller Fachrichtungen und behandelt viele Fragen rund um die Vorbereitung und Durchführung eines Studienaufenthalts in Australien bzw. Neuseeland. Sie findet statt am 8. Juni 2006 ab 16.30 Uhr an der TUD im Piloti-Gebäude S202, Hochschulstraße 10 im Raum C205.
Campussplitter. Aktuelles aus den Darmstädter Hochschulen. TU, FH und EFH.
Tell me why.
60 Minuten Audiomax sind schon wieder vorüber. 60 Minuten prall gefüllt mit studentischen Themen. Unsere Beiträge und Interviews zum Evenarie-Forum, CHE und dem Buch Frankenstein könnt ihr auf unserer Homepage unter www.audiomax-campusradio.de runterladen. Dort findet ihr auch Links zu Themen und könnt uns über info@audiomax-campusradio.de Feedback geben. Audiomax hört ihr wieder am kommenden Dienstag, den 13. Juni ab 19 Uhr. Auf Wiederhören sagen Silvia Meerschroth und Judith Fender. Es folgt Radar Latino.